You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Herzlich willkommen zur 221. Episode des German Gunners Podcast. Heute mal ohne Felix, dafür mit Chris Mascasi vom 90 Plus und unter anderem auch für den Athletic und diverse andere Outlets tätig. Und ja, erstmal vielen Dank an dich, dass du einrichten konntest. Und wir wollen heute über die Saison von Arsenal sprechen, die bevorsteht und wie du das Ganze einschätzt.
Gerne, gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, wir haben gerade schon kurz im Vorspann drüber gesprochen. Das Einstiegsthema wurde uns Datum Mittwochabend eigentlich schon vorgegeben. Stichwort David Raya und das jetzt doch Leihgeschäft mit Kaufoption. Deine spontane erste Reaktion dazu?
Meine erste Reaktion war, dass das ein unverschämt guter Deal für Arsenal ist. Also wir wissen alle, wie gut David Raya ist, dass er auch durchaus, ich sag jetzt mal, 30 Millionen wert ist, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und dass man ihn jetzt quasi für 3 Millionen für eine Saison bekommen hat und dann noch die Option hat, ihn für 27 fest zu verpflichten, ist natürlich wirtschaftlich ein absoluter Top-Deal. Also super Arbeit von Edu.
Ja, das habe ich auch gerade im ersten Moment gedacht. Ich hatte das eigentlich stand heute den ganzen Tag über als dann Deal quasi abgehakt, aber dann halt mit diesem Marker 30, wo ich dachte, na gut, man kann sich halt drüber streiten, ob man die Position jetzt verstärken möchte oder nicht. Das können wir gleich nochmal ansprechen. Aber dass das jetzt in die Option ging, hat mich tatsächlich gerade auch ein wenig überrascht, weil das hatte tatsächlich vorher gar keiner auf dem Schirm. Also das ist auch irgendwo nie mal angeklungen, dass das eine Option ist. Aber natürlich, glaube ich, Financial Fair Play-mäßig hilft das Arsenal natürlich erheblich auch für das vielleicht noch weitergehende Transferfenster.
Eben, das ist es eben. Also man hat sehr viel ausgegeben in diesem Transferfenster und dazu kommt natürlich auch, dass man sich jetzt auch noch die Optionen offen hält. Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch der ein oder andere, okay, vielleicht der ein Spieler noch dazukommt. Kudus von Ajax ist ja noch immer wieder im Gespräch. Also für die Offensive, da behält man einfach diese Flexibilität und den finanziellen Spielraum, um nochmal tätig zu werden, zumal ja auf jeden Fall bestimmt auch noch Ablösesummen durch Verkäufe generiert werden.
Ja gut, Verkäufe haben wir im Endeffekt ja einen zumindest halt schon generiert, das wäre Matt Turner, heute auch offiziell vorgestellt durch unseren Gegner vom Samstag, Nottingham Forest, witzigerweise. Er wird ja sicherlich auch spielen, ich denke, dass die Formalia bis dahin durch sein dürften. Wie schätzt du allgemein dieses Thema mit der Verpflichtung mit David Raya jetzt mal unabhängig von der finanziellen Aspekt ein, weil viele sagen ja, naja, ist das eine Position, in der wir quasi so ein Kaliber hätten verpflichten sollen, müssen wir nicht lieber auf einer anderen Position noch verstärken, etc. pp. Die Argumente sind ja vielschichtig. Wie siehst du das?
Also ich finde, dass ein Upgrade auf der Torhüter-Position auf jeden Fall notwendig war. Ich mache jetzt alles, was ich jetzt sage, hat ein kleines Sternchen dran und darauf komme ich am Ende zurück. Also ich finde, dass Matt Turner wahrscheinlich nicht genügt hätte für diese Saison. Man ist jetzt quasi all-in gegangen in diesem Sommer, hat den Kader auf jeder Position verstärkt. Und wenn man am Ende dann wegen dem Ersatztorhüter die nötigen Punkte nicht bekommt, dann wäre das unfassbar bitter gewesen, weil der Sprung von Ramsdale zu Turner ist einfach zu groß. Und Raya ist mindestens ebenbürtig zu Ramsdale. Ein fantastischer Torwart, war letzte Saison wahrscheinlich sogar der bessere Torwart. Darüber hinaus ist er spielerisch auch nochmal eine Schippe besser als Ramsdale und ja, bringt einfach unfassbar viel mit. Jetzt komme ich auf das Sternchen zurück. Ich verstehe zwar, dass Arteta auf jeder Position einen harten Konkurrenzkampf will. Das hebt den Standard oben, das lässt keinen schleifen und so weiter. Alles richtig. Nur auf der Torwartposition bin ich nicht der größte Fan von einem intensiven Konkurrenzkampf. Da finde ich, dass die Sicherheit für den Torhüter auch sehr wichtig ist. Er muss das Selbstbewusstsein haben, die unangefochtene Nummer 1 zu sein. Ist zumindest meine Meinung. Auf der anderen Seite, durch dieses Leihgeschäft nimmt man auch so ein bisschen den Druck von Ramsdale, finde ich. Das ist so meine erste Reaktion, weil wenn du jetzt David Raya für 30 Millionen, 35 Millionen fest verpflichtet hättest und mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet hättest, dann wäre es vielleicht so psychisch für Ramsdale nochmal eine Schippe schwerer gewesen, mit diesem Konkurrenzkampf klarzukommen, weil Raya ist der Neue, er ist dieser teure neue Torhüter, der vielleicht mir den Rang abläuft. Und mit der Leihe hat Ramsdale zumindest ein bisschen mehr Spielraum, sage ich mal.
Ja, das ist ein gutes Argument, da habe ich ja tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich hatte den war die Reaktion von Ramsdale ja auch mir angeschaut, die war jetzt auch relativ frisch und er ist ja durchaus ein sehr sportlicher Typ, der dann auch sagt, okay, bring it on, ist ja in Ordnung, finde ich gut halt so, ne? Genau. Aber ja, ich geb dir recht, die Lücke ist natürlich jetzt erheblich geschlossen, wenn nicht sogar überhaupt gar nicht mehr da. Ja. Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur auch, siehst du das halt in einer Kombination mit dem Klassiker, nenne ich es jetzt mal, Pokalwettbewerbe, also da schließe ich jetzt auch Champions League mit ein, und Ligabetrieb geswitcht für die beiden?
Das ist jetzt halt eine gute Frage. Es bleibt abzuwarten, was Arteta davor hat. Ich persönlich bin ein Fan von Kontinuität, sage ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, es gibt durchaus Modelle, in denen es einen Cup-Torhüter gibt oder einen Champions-League-Torhüter gibt. Also wenn überhaupt, dann könnte ich gut mit der Pokalvariante leben, dass Raya beispielsweise den FA Cup und auch den Liga-Pokal bekommt und Ramsdale dafür Champions League und Premier League. Das wäre meine bevorzugte Variante. Auf der anderen Seite, wer weiß, was Arteta vorhat. Ich kann mir auch vorstellen, dass Arteta schon 3 Nummern weiterdenkt. Nicht, dass ich das gut halte, aber ich habe das auf Twitter gesehen, dass der eine oder andere schon mit dem Gedanken spielt, dass Raya womöglich die Option für defensivere Gegner wäre, dass Raya womöglich sogar eine Einwechseloption sein könnte, weil seine langen Bälle so gut sind. Das ist schon für mich ein bisschen zu wild, sag ich ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen altmodischer. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ramsdale der Liga-Torhüter wird und Champions League wahrscheinlich auch und einfach jetzt ein bisschen mehr Konkurrenz hat und man einfach sehr, sehr, sehr gut abgesichert ist.
Ja, das ist man auf jeden Fall, weil ich glaube, in Torhüter-Positionen, wenn wir da halt einen Ausfall gehabt hätten, wäre dann wirklich schon extremst gewesen. Der Konkurrenzkampf, du hast es angesprochen, ist ja so gut wie im ganzen Kader übergreifend jetzt auf einem neues Level gehoben worden. Durch die Transfers, die man auch getätigt hat, Havertz, Timber und Rice zu nennen hier an der Stelle, klar. Glaubst du, oder dass das schon das Ende ist? Du hast gerade schon mal angedeutet, dass du damit rechnest, dass sicherlich einer noch kommen könnte.
Ich glaube, es ist es schon fast gewesen, sagen wir es mal so. Ich kann mir aber vorstellen, dass man sich noch in der Offensive jemanden wünscht. Stürmer glaube ich nicht mal. Ich glaube, da ist man mit Jesus, Nketia und Möglichkeit mit Trossard oder Havertz. Da hat man ganz gute Optionen. Ich kann mir aber vorstellen, dass man womöglich für den rechten Flügel noch jemanden möchte, weil Saka hat unfassbar viele Minuten auf dem Buckel und wird auch sehr, sehr, sehr viel gefoult. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass man da noch einen jüngeren, flexibleren Offensivmann holt, der die Pokaleinsätze bekommt, der den ein oder anderen Ligaeinsatz bekommt, Einwechseloption sein kann. Da kann ich mir durchaus noch etwas vorstellen. Ansonsten sehe ich den Kader fast auf allen Positionen doppelt besetzt, das sieht super aus und man hat auch einfach nicht nur sich jetzt personell doppelt besetzt, sondern man hat einfach so eine unfassbare Vielseitigkeit in diesem Kader, dass man auf verschiedene Ausfälle verschieden reagieren kann und dann trotzdem noch seine bevorzugte Spielphilosophie an den Tag bringen kann.
Ja, du hast gesagt, Sturm, hast dabei den Namen Wallegun natürlich nicht genannt. Da bin ich bei dir, weil ich auch glaube, dass es ein Kandidat ist, mit dem man noch versucht, Transfer-Einnahmen zu generieren. Findest du das so richtig? Oder sagst du, das wäre eigentlich, weil ich meine, Jesus ist jetzt schon wieder mit einer Operation versehen und einer Ausfallzeit. Oder ist das nicht ein Spieler, der vielleicht auch eine Option halt wäre, wenn wir auch einen Enketti ja vielleicht im Ausfall haben oder er vielleicht mal nicht klickt.
Also ich bin ganz ehrlich, ich bevorzuge Balogun gegenüber Nketiah. Ich finde, dass Balogun die besseren Anlagen hat, das größere Potenzial hat. Ich mag den Spieler sehr, nur sein Pech ist einfach, dass er kaum für Arsenal gespielt hat, dass er auch jetzt bei der Vorbereitung kürzer treten musste. Das riecht schon sehr danach, dass sich Arteta dazu entschieden hat, ihn abzugeben. Alle drei behalten, fände ich Luxus und wäre wahrscheinlich auch für die beiden Ersatzstürmer, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, Balogun und Ketia, das wäre für sie sehr undankbar, da einer vielleicht sogar immer auf der Tribüne sitzen würde, das geht nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass man Balogun nicht ohne Rückkaufoption ziehen lässt, dass man ihn zumindest in der Zukunft wieder zurückholen könnte, falls er irgendwo explodiert. Meine bevorzugte Variante wäre, Balogun zu halten und Nketiah zu verkaufen. Aber wie gesagt, ich glaube, das mit Nketiah ist schon zu sehr eingespielt. Er hat schon zu sehr Arteta gezeigt, was Arteta so mag. Das Spiel ohne den Ball, das Pressen und diese ganze Workrate da vorne drin. Und wie gesagt, Balogun hatte einfach zu wenig Gelegenheiten, sich da unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus hat Balogun natürlich diese hervorragende Saison in Frankreich gespielt, weil sein Marktwert natürlich dadurch erheblich gestiegen ist und man da eine gute Ablösesumme einspielen kann.
Ja, Nketiah hat ja auch im Emirates Cup ein Kapitänsarmband geführt. Also von daher genau. glaube ich, dass eben er schon in der Gunst bei Arteta weiter oben steht, klar. Vor allen Dingen, weil ja auch, glaube ich, so Spieler wie Trossard oder Havertz natürlich auch eine Position vorne drin bekleiden könnten, wenn es gefordert wäre oder in der Planung halt für gewisse Gegner halt notwendig wäre. Also ja. Ich sehe Balogun, auch wenn ich auch ein Fan davon bin, von seinen Anlagen halt. Ich finde es auch schön, so eine Art etwas bulligeren Stürmer zu haben. Aber ja, das dürfte wahrscheinlich eher in den Transfererlös gehen. Wenn wir gerade auch schon bei den Neuzugängen auch schon so ein bisschen waren, bist du denn zufrieden mit dem, was Arsenal für die neue Saison auf den Positionen gemacht hat? Du hast schon gesagt, du findest die Position der Kadertiefe jetzt eigentlich schon fast optimal.
Ja. Ja, also ich finde, es war ein hervorragendes Transferfenster von Arsenal. Das Einzige, worüber man streiten könnte, ist, dass man vielleicht hier und da ein paar Millionen zu viel ausgegeben hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal umschaut in der Premier League, das ist auch wieder so eine gewisse Inflation auf dem Markt. Das ist wahrscheinlich schon fast wieder normal. Was die Spieler selbst angeht, bin ich unfassbar zufrieden. Klammheimlich ist mein Lieblingsneuzugang sogar Jurrien Timber von Ajax. Wenn man das Spiel im Community Shield gesehen hat, da kann man nicht anders als direkt verliebt zu sein in diesen Spielertyp. Unfassbar guter Mann. Erinnert mich von seiner Art her sehr an Zinchenko. So pressingresistent, so technisch stark. Sucht immer die Option nach vorne, traut sich ins Dribbling zu gehen, kann Sechser spielen, Innenverteidiger, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Also das ist das, was ich meinte. Man hatte vorher nur einen Zinchenko und einen Spieler damit, der diese Rolle spielen konnte, diesen Linksverteidiger-Sechser-Hybriden zu geben. Wenn er raus war, kam Tierney und der ist halt, das ist keine Kritik, aber einfach ein eindimensionaler Linksverteidiger. Und jetzt hast du mit Timber die Option, du hast mit Zinchenko die Option. Also ein super Spieler, von dem erhoffe ich mir sehr, sehr viel. Declan Rice, ich glaube, da müssen wir keine großen Worte verlieren. In seiner Kombination aus defensiver Mittelfeldspieler und auch was sein Passspiel und seine Dribblings angeht, diese Kombination ist fast schon einzigartig momentan im europäischen Fußball. Also der komplette Spieler wird auch von seiner Aura und seiner Art her eine unfassbare Bereicherung für das Mittelfeld sein, wenn er erstmal richtig angekommen ist. Und Kai Havertz, ja, da werden wir sehen. Da waren es mir ein paar Millionen zu viel, aber ich mag Havertz sehr. Ich mochte ihn vor Chelsea schon sehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass er bei Chelsea nicht so gut funktioniert hat, weil es einfach um ihn herum auch nicht funktioniert hat. Da war zu viel Fluktuation auf der Bank, im Kader, was die Spielweise angeht. Und Havertz ist so ein Spieler, der braucht schon so ein homogenes Umfeld, um richtig zu glänzen. Und das hat er bei Arsenal. Und ich glaube, wenn er dann die 8 bekleidet, kann er hier nochmal so für extra Torgefahr sorgen, weil das war das Einzige, was Xhaka nicht perfekt konnte auf dieser offensiveren 8. Da hatte er nicht die Dynamik und diese Torgefahr. Und wenn Havertz funktioniert, könnte das wirklich ein Top-Neuzugang werden.
Ja, also bei Timber sei, bin ich auch bei dir, das ist schon fast nicht mehr der heimliche beste Zugang, dass, wenn man so die Journalie durchblättert, ich glaube, da sind sich alle einig, also ein typischer Ajax-Spieler, ne? Also da muss man wirklich sagen, das kriegt, wie gut die das über jetzt Jahrzehnte ja schon immer hinkriegen, ist der absolute Wahnsinn. Du hattest Havertz auch in dem offensiven Bereich quasi verortet. Siehst du ihn auch so mit Trossard in der unmittelbaren Konkurrenz vielleicht auch, um im ganzen offensiveren Bereich noch flexibel eingesetzt zu werden?
Ja, das ist es eben. Man hat sich jetzt diese unfassbare Vielseitigkeit geschaffen. Ich denke mal, dass Havertz prädestiniert für diese Acht ist. Diese Acht, die Granit Xhaka letzte Saison gespielt hat, diesen offensiveren Part. Und er wird halt, was das angeht, diese Dynamik, Mobilität, Spielverständnis und auch diese Läufe an den Strafraum und in den Strafraum mitbringen, die Xhaka einfach nicht hatte, so gut das auch gespielt hat. Also das wird er, glaube ich, primär machen. Aber du hast es schon gesagt, er kann fast jede Position offensiv spielen und man muss sich nur dieses Testspiel gegen Barcelona anschauen. Da war Havertz auf einmal im Sturm, da war Jesus auf dem linken Flügel, da war auf einmal Trossard auf der Acht. Also das ist eben diese Spannende. Ich glaube, dass wir während den Spielen auch, nicht nur zwischen den Spielen, sondern während den Spielen unfassbar viele Positionswechsel sehen werden und dass das Spiel von Arsenal dadurch noch viel schwerer auszurechnen sein wird. Und wenn man sich die Neuzugänge anschaut, das passt einfach zum Plan. Also Timber, Rice, Havertz, sie alle können verschiedene Positionen spielen und es wird sehr, sehr schwer, anders als letzte Saison, Arsenal auszurechnen.
Ja, das ist auch so ein Punkt, der ist mir auch mal so ein bisschen untergegangen in der Diskussion, insbesondere bei der Personalie Havertz, dass man immer gesagt hat, ja, aber der passt vielleicht nicht ganz ins System und hin und her. Ich glaube, dass das, was du gerade auch schon angesprochen hast, Arteta hat eigentlich, glaube ich, vielmehr diese Vision, Systeme anzupassen, Systeme zu wechseln, auch basierend auf dem Gegner und dem System des Gegners. Ja, also dass ich dafür, also einfach zu erkennen, dass ich dafür auch andere Spielertypen teilweise brauche, die etwas anderes abverlangen, die vielleicht mal einen hohen Ball festmachen können oder die mehr pressen können, die, weiß ich nicht, flexibler in dem im Hinterlaufen der Kette sind oder irgendetwas in der Art, ja. Und ich glaube, das ist doch genau das, was die Weiterentwicklung sein muss zu dem, was wir bisher gesehen haben, nicht in einem zugegebenerweise sehr, sehr, sehr guten starrendes System zu spielen, sondern eben das, was wir gegen Ende der Saison teilweise auch gesehen haben, neben einer Verletzungsthematik, aber dieses, dass die Gegner schon so ein bisschen wussten, wie spielt Arsenal jetzt, wie können wir da vielleicht am besten effektiv gegenhalten, dass man genau das eben dadurch aushebeln kann.
Genau das ist es. Und ich glaube aber auch, dass man an sich dieses System, diese Grundausrichtung beibehalten wird, aber dass man innerhalb dieses Systems flexibler wird durch verschiedene Spielertypen und Positionswechsel. Ich glaube, dieses 4-1-4-1, 4-3-3, wie man es auch nennen mag, ich glaube, das ist schon einigermaßen in Stein gemeißelt, aber du sagst es schon richtig, man hat diese Spielertypen, die dann einfach darin austauschbar sind. Du kannst Havertz vorne in den Sturm stellen. Das hat im Community Shield meiner Meinung nach sehr gut geklappt, weil er die Bälle vorne festhalten konnte. In anderen Spielen hast du Jesus vorne drin, Havertz auf der Acht. Dann hast du andere Qualitäten, die Havertz mitbringt, die ich eben schon genannt habe. Und Jesus reißt Lücken, lässt sich fallen als falscher Neuner. Also da hast du unfassbar viele Möglichkeiten innerhalb eines einstudierten Systems fast schon.
Genau. Wie siehst du jetzt die Saison jetzt auch basierend auf diesen Themen Neuzugänge, System, Flexibilität etc., die jetzt kommt? Glaubst du, man kann das noch steigern und einen nächsten Schritt machen? Oder ist das, zu viel verlangt ist jetzt vielleicht die falsche Formulierung, aber das ist natürlich schon ein sehr krasser Sprung jetzt innerhalb von 2 Jahren, hin zu Europa League verdaddelt, Champions League verdaddelt, dann jetzt fast Meister und ne, dann jetzt nochmal diesen nächsten Schritt zu machen, das könnte auch in Anführungsstrichen zu viel sein.
Ja, verstehe den Punkt, das Potenzial ist natürlich da. Auf der anderen Seite fand ich es ziemlich spannend, dass Arteta, ich meine es war im Winter, hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, dass Arsenal erst auf Stufe 3 von insgesamt 5 Stufen ist und dass man einfach schon ein bisschen weiter ist, als man erwartet hat. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass wir hier noch lange nicht am Ziel sind. Und ich finde, dieser Sommer unterstreicht das. Man hat das auch schon so ein bisschen gegen City im Community Shield gesehen. Man wirkt reifer nochmal ein Tick. Und klar, der Sprung im Vergleich zur vorletzten Saison, zur letzten Saison war groß. Auf der anderen Seite hat man immer wieder so die Ansätze gesehen, was Arteta mit dieser Mannschaft vorhat. Und jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt greift ein Zahnrad ins andere. Arteta hat alle Spielertypen und Spieler, die er braucht. Und jetzt hat man dieses hervorragende Fundament geschaffen. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, letzte Saison, am Ende waren es 5 Punkte. Klar, City hat das letzte Spiel so ein bisschen abgeschenkt. Sagen wir mal, höchstens 8 wären es dann gewesen. Und das mit der zweitjüngsten Mannschaft der Premier League, mit dem jüngsten Trainer der Premier League, nachdem man, wie du schon gesagt hast, nur 5. war in der Vorsaison. Und das ist schon eine hervorragende Leistung, die man, glaube ich, so nicht auf dem Zettel hatte. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich nur der Anfang war. Die Messlatte ist jetzt hoch. Das ist der einzige Gegner. Es gibt 2 Gegner für Arsenal jetzt. Und das ist zum einen diese gestiegene Erwartungshaltung. Da mache ich mir weniger Sorgen, weil ich die mentale Reife schon sehe. Ich habe das Gefühl, da macht man einen Schritt in die richtige Richtung. Und der zweite Gegner, klar, ist einfach, dass man in einer Liga mit Manchester City spielt. Das sind die 2 Sachen. Aber ansonsten hat man alles, was man selbst in der Hand hat, meines Erachtens mit Bravour gemeistert in den letzten 2 Jahren.
Hat man getan, ja. Ja, ich glaube auch, deshalb fand ich auch das Spiel am Sonntag so wichtig, dass man es gewonnen hat, weil das, glaube ich, dieses Thema mentale Hürde, die hochhängt oder die man sich selber hochgehangen hat, natürlich auch so ein bisschen umstoßen kann im Kopf. Ja, wenn ich genau da dann erfolgreich bin und dann das erste Mal dann nach, ich weiß gar nicht, waren es 7 oder 8 Spielen halt gegen diese City-Mannschaft halt gewinne, dann kann das halt eben noch dazu beitragen, dass ich diese Erfahrung, die ich definitiv ja mitgenommen habe aus der letzten Saison, ich glaube, das dürfte, das war ja in der letzten Saison aus der Vorsaison schon deutlich sichtbar, die wird man auch jetzt wieder mitgenommen haben und wird wieder reifer sein in gewissen Spielen, Spielsituationen oder Saisonkonstellationen, dass man aber dadurch halt auch diesen Glauben hat, dass man gegen diese City-Mannschaft bestehen kann, weil ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Man war immer so dieser Lucky Loser irgendwie gut mitgehalten, vielleicht auch besser gewesen, aber unterm Strich gesehen halt nicht clever oder nicht reif genug. Ja, aber genau das ist der entscheidende Faktor, den man vielleicht jetzt auch da mental halt irgendwie übersprungen hat am letzten Sonntag.
Bin ich 100% bei dir. Also für mich ist der Community Shield an sich ein glorifiziertes Testspiel. Aber du sagst es schon richtig, wenn du siehst die Spielerreaktion danach. Aaron Ramsdale hat es ja auch gesagt. Man hat damit so eine gewisse mentale Blockade gelöst. Man kann über die Wichtigkeit des Spiels, wie gesagt, diskutieren. Aber du sagst es schon richtig, 8 Spiele davor verloren. Letztes Jahr konnte man einfach nicht an City vorbei. Und jetzt hast du sie geschlagen, meines Erachtens auch verdient geschlagen, auch wenn es am Ende ein bisschen glücklich war, aber so über die gesamten 90 Minuten gesehen. Und man hat sie auch mit einer sehr, sehr reifen Spielweise geschlagen. Es war viel geduldiger. Ich erinnere gerne ans Hinspiel letzte Saison zu Hause. Da hat Arsenal, glaube ich, am Ende 0-3 oder 1-3 verloren. Mhm. Hat aber ein unfassbar gutes Spiel gemacht, war aber einfach zu inkonsequent im gegnerischen Drittel und hat hinten zu viele Fehler gemacht. Vintage Arsenal, einfach die Naivität gezeigt, aber an sich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und jetzt im Community-Spiel hat man so geduldig gespielt, den Ball hin und her geschoben, hat sehr, sehr sicher agiert. Ich glaube, City hatte keine Torchance bis zum Tor. Oder maximal eine, aber das war schon ein ganz anderes Bild und hat gezeigt, dass man hier auch einen weiteren Schritt gemacht hat, was die spielerische Reife angeht. Und ich habe es vorhin gesagt, es waren 5 Punkte Rückstand im letzten Jahr. Gewinne nur ein Spiel gegen City und du hast 6 Punkte gut gemacht. Also da hat man einen Schritt gemacht und es könnte ein unfassbar wichtiger gewesen sein.
Ja, wie siehst du in dem ganzen Kontext jetzt halt die neue Herausforderung Champions League? Also man muss ja sagen, man hat ja lange jetzt darauf hingearbeitet, wieder dahin zu kommen. Ist auch gut, dass es so ist, weil ich glaube, dass auch in dem Gesamtkontext der Transfers, die wir schon besprochen haben, auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, nicht nur finanziell, sondern auch halt natürlich von der Attraktivität. Glaubst du, dass man ja, den Fokus wahrscheinlich ja so oder so erstmal primär auf die Liga legen wird, aber die Champions League auch mit erheblicher Intensität bespielen wird? Oder ist es eher so, wir sind erstmal wieder dabei und schön ist es, aber eigentlich wollen wir die Premier League gewinnen?
Ja, das ist jetzt natürlich diese große Frage. Ich glaube, man hat eigentlich die nötige Kadertiefe, um beides ernst zu nehmen. Mindestens in der Gruppenphase, weil wenn man überlegt, klar, Euroleague hat man ein bisschen rotiert, sind aber auch nicht wenig Spiele gewesen. Aber ich glaube, man hat schon die Tiefe im Kader da, ein bisschen zu rotieren gegen die in Anführungszeichen schwächeren Gegner. Kannst du mal dem einen oder anderen Stammspieler auch durchaus mal eine Pause geben. Ich meine, wir haben gesehen, dass Kivior einen guten Schritt nach vorne gemacht hat. Ich habe eben schon gesagt, du hast Zinchenko und Timber jetzt für diese Position. Du kannst auch einfach mal Rice auf die Bank setzen, dafür Party bringen. Du hast Jorginho, du hast Trossard, du hast Smith Rowe, von dem ich viel erwarte. Also ich glaube, die Tiefe ist schon gut genug, dass man beide Wettbewerbe in diesem Jahr ernst nehmen kann. Und dann bleibt es natürlich abzuwarten, wie sich Liga und Champions League jeweils entwickeln. Wenn du irgendwie merkst, okay, aus irgendeinem Grund läuft es in der Liga doch nicht so gut wie gedacht oder City läuft davon und du hast ein bisschen Verletzungssorgen gehabt, dann kann ich sehen, dass du so ein bisschen den Fokus vielleicht auf die Champions League legst. Oder auch umgekehrt, je nachdem, du scheidest unglücklich raus, dann erledigt sich das sowieso von selbst. Aber ich glaube, man wird auf jeden Fall in beide Wettbewerbe gehen und sie beide gleich ernst nehmen und einfach schauen, wie es sich entwickelt.
Würde bedeuten, FA Cup und ja gut, Liga-Pokal sowieso, aber eher als so Nebenwettbewerbe.
Ja, ich meine, der FA Cup, ich mag den FA Cup sehr. Ich finde, der hat auch eine sehr, sehr große Bedeutung, was das Prestige angeht. Aber ich denke, da in den ersten zwei Runden kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Gegner an. Da kannst du dann eher rotieren und du sagst es, der Ligapokal, der war schon immer so ein bisschen eher dazu da, so ein bisschen die jungen Spieler ranzulassen. Also ja, das denke ich auch.
Mhm. Wen siehst du denn, neben City selbstverständlich, klar, noch so in dem Bereich um die Champions-League-Plätze herum. Wenn wir mal schauen, Tottenham kämpft noch um Harry Kane oder Bayern um Harry Kane, wie man es auch immer formulieren mag. Liverpool hat, finde ich, viel Leader-Qualitäten abgegeben. Ob das jetzt spielerisch eine Verschlechterung ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde, dass das auch eine wichtige Thematik ist. Also Henderson, ich glaube, wenn du ihn aus der Kabine hast, verloren hast, ist, glaube ich, schon ein großer Schlag. Bei Chelsea, neuer Trainer, sicherlich kein schlechter, aber eine Struktur sehe ich irgendwie immer noch nicht. Und United, wo du einen Ten Hag hast, der gefühlt irgendwie immer noch meint, alle sind bevorteilt und er ist benachteiligt. Also wie sortierst du die, sag ich mal, in Anführungsstrichen üblich verdächtigen, Newcastle noch zu nennen, im Endeffekt ein?
Ja, ist eine spannende Frage. Also ich finde, wenn man so ein bisschen die Liga in Ebenen unterteilen würde, dann ist für mich Man City und Arsenal klar in Ebene 1 und dann kommt Ebene 2. In Ebene 2 sehe ich Liverpool, Man United und Newcastle. Das war's. Und dann wird's spannend. Du hast schon gesagt, jede Mannschaft hat so ein paar Fragezeichen dabei. Liverpool musste das Mittelfeld austauschen, haben sie auch bis jetzt ganz gut gemacht. Sie brauchen halt noch einen Sechser. Wenn sie Lavia bekommen von Southampton, ist das schon mal ein sehr guter Schritt. Dann glaube ich fast, dass Liverpool the best of the rest sein könnte. Manchester United hat auch gute Schritte gemacht diesen Sommer. Ich finde, alle Transfers machen Sinn, auch wenn sie ein bisschen überteuert waren, aber passen schon zur Ten Hag-Philosophie. Trotzdem erwarte ich da jetzt nicht den ganz, ganz großen Schritt. Da fehlen mir noch zu viele Bausteine. Und Newcastle war eigentlich letzte Saison die drittbeste Mannschaft der Liga, meiner Meinung nach. Sie haben die ausgereifteste Spielweise vom Rest, aber da bleibt es wirklich abzuwarten, wie sie mit der Champions League klarkommt. Da ist für mich das ganz große Fragezeichen, weil der Kader ist es nicht gewohnt, der Trainer ist es nicht gewohnt. Man hat jetzt auch nicht so viel diesen Sommer gemacht. Und Newcastle hat auch diese unfassbar intensive Spielweise. Da muss man schauen, ob die das alle 3 Tage hinbekommen oder 4 Tage. Also da sehe ich eher ein paar weniger Punkte nächste Saison, weshalb ich da wirklich noch kurz Chelsea, Tottenham, klar, hast du schon gesagt, da ist zu viel Umbruch, Tottenham ist im Umbruch, sieht zwar ganz gut aus, aber da wird es an der Konstanz fehlen. Chelsea sehe ich so wie du, viel junges Talent, aber einfach auch noch ein bisschen zu viel Chaosfaktor. Also ich denke, Arsenal, City machen die ersten zwei Plätze aus. Danach sehe ich Liverpool und United auch in der Reihenfolge und dann Newcastle, was ja dieses Jahr auch zur Champions League reichen könnte, der fünfte Platz.
Irgendeine Überraschung, die man so, also ich meine, Brighton war ja sowas wie in der letzten Saison, da ist man ja auch noch mit Caicedo so in der Überlegung, ob der kommt, geht, bleibt, wie auch immer.
Ja, schwierig. Brighton, unfassbar spannendes Projekt, machen super Arbeit, aber auch sie werden dieses Jahr mit der Euroleague eine zusätzliche Belastung bekommen und haben natürlich auch wichtige Spieler verloren. McAllister verloren, du hast eben schon gesagt, Caicedo könnte noch gehen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass man da noch einen weiteren Sprung machen kann. Da wird man eher zufrieden sein, wenn man den Status quo halten kann. Aston Villa hat ja jeder auf der Rechnung. Unfassbar gute Arbeit von Emery, keine Frage. Aber da würde ich auch erstmal abwarten, wie sich das Ganze einspielt. Und wir wissen alle, dass bei Emery manchmal so ein bisschen, dass diese Übereffizienz, die Aston Villa auch letzte Saison hatte, manchmal ein bisschen eingeholt wird. Schwierig. Also ich sehe eigentlich die eben genannten Teams alle recht fest im Sattel. Ausreißer, positive Ausreißer. Vielleicht Brentford, wenn viel gut zusammenläuft. Aber da fehlt halt Toni zu sehr durch seine Sperre. Also ich glaube, die ganz große Überraschung wird es da in den Top 6, Top 7 nicht geben.
Und was meinst du bei Harry Kane? Wird er gehen? Also ja. ich bin ja, also ich sage ja mal so, ein Jahr Vertrag, das was Bayern bietet, müsste man, also rein finanziell betrachtet, eigentlich schon bekloppt sein, wenn man es nicht annimmt. Aber wenn ich jetzt das Ganze von der Spurs-Seite betrachten würde, wäre es natürlich ein herber Schlag ins Kontor, wenn man wie Harry Kane verliert, alleine wenn man sich seine Statistiken anguckt. Und ich gefühlt glaube ich insgeheim, dass er gar nicht weg will, sondern das Ganze halt nur vielleicht benutzen könnte, um sich halt wieder selber einen guten Vertrag, sagen wir mal, so einen Rentenvertrag bei Tottenham zu angeln.
Ja, ich würde ihm, ich bin da eigentlich bei dir. Also ich würde ihm nicht mal groß diese Vertragsabsicht unterstellen, weil er kriegt ja sowieso den besten Vertrag. Ich glaube wirklich, dass Harry Kane sich sehr, sehr wohl bei Tottenham fühlt und dass sein Wunschszenario wäre, mit Tottenham erfolgreich zu sein. Und jetzt sieht er halt Umbruch. Es wird wahrscheinlich wieder ein Jahr ohne Trophäe sein, wahrscheinlich ohne Champions League, je nachdem, wie es läuft. Deswegen verstehe ich schon auch, dass er jetzt so mit 30 Jahren überlegt, irgendwo nochmal einen Titel gewinnen zu wollen. Das ist klar. Aber ich sehe es auch so. Ich glaube, so unbedingt will er gar nicht weg. Und ich kaufe auch beziehungsweise ich glaube auch den Medien, den Englischen, die sagen, dass er vom bisherigen Verlauf des Umbruchs recht angetan ist. Und also mittlerweile muss ich sagen, glaube ich fast schon an einen Verbleib. Und wenn Tottenham in dieser Saison auch wirklich diese ersten Eindrücke der Vorbereitung bestätigen kann und sich dementsprechend gut weiterentwickelt, würde ich auch eine Vertragsverlängerung nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht schwarz-weiß, aber mittlerweile, ich war jetzt vorher so 60% Wechsel, mittlerweile bin ich echt endgültig bei 50-50 angelenkt, wenn ich sogar ein bisschen pro Verbleib.
Ja. Ja, gleiches Thema ist ja bei Walker, bei Manchester City, ne, dass auch Bayern involviert im Endeffekt, ne. Wäre natürlich, also ich sag mal, von Arsenal-Sicht her gut, wenn Walker weggehen würde, weil ich glaube schon extreme Stütze bei City ist, ja. Abschließend vielleicht auch mal deine Meinung dazu, weil wir kriegen immer viele Themen dazu, irgendwie bei uns in den Zuschriften zu der Thematik Aufstockung der Saudi League. Wie stehst du dazu, weil ich sag mal, man könnte ja den Vergleich ziehen, damals in China hat man das Gleiche probiert, aber da waren es immer, sag ich mal, abgehalfte Stars, die nochmal Kasse gemacht haben. Jetzt haben wir auch tatsächlich Spieler, wo man sagt, warum gehen die da hin? In ihrer, in Anführungsstrichen, Blüte hätten sie sicherlich in jeder europäischen Liga spielen können, bei guten Vereinen und auch da noch eine Menge Geld verdient. Wie ist deine Meinung zu dieser Gesamtsituation? Macht das Sinn, jetzt mal, vielleicht mal Menschenrechte jetzt mal außen vor, weil das ist, glaube ich, immer in der Argumentation ein Totschlagargument.
Ja. Ja, klar, du hast mir es jetzt gerade weggenommen, das Argument, das hätte ich als erstes genannt, also es ist absolutes Sportswashing und von daher auch dementsprechend zu sehen und mit Kritik zu sehen. ich sag mal, wenn Mbappé jetzt wirklich nach Saudi-Arabien gewechselt wäre, dann hätte ich, glaube ich, wirklich Bammel, dass da was passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht zu tief drin, wie das in Saudi-Arabien gerade läuft. Ob das jetzt wirklich so gegen die Wand fährt wie in China, weiß ich nicht. Bisher sind, ich sag jetzt mal, schon bessere Spieler nach Saudi-Arabien gewechselt, wo ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet hätte, aber jetzt noch nicht so viele. Von daher glaube ich, dass man jetzt noch nicht so wirklich große Sorgen haben muss. Das ist mein Gefühl, aber ja, klar, dass es zu kritisieren ist, das steht für mich außer Frage.
Ja, nee, richtig. Also ich denke auch, dass alleine der Effekt, den man hat in der Premier League, in der La Liga oder in der Bundesliga sicherlich ja ohne Frage auch, den kann man da, glaube ich, nicht 1:1 abbilden. Ist meine Meinung. Aber das andere Thema, was ich auch ziemlich, kritisch ist schon zu wenig gesagt, sehr bedenklich finde, ist halt solche Themen wie Querfinanzierung, dann Newcastle United als Thema, ne? Oder irgendwelche solche Geschichten, das geht meines Erachtens halt absolut nicht. Wollen wir abschließend, bevor wir noch von dir einen Tipp hören zu der Thematik, wo landet Arsenal tatsächlich in der Saison, ein virales Thema noch kurz ansprechen, Thema Nachspielzeit. haben wir ja in gewisser Weise irgendwie am Sonntag von profitiert. Kennen wir ja schon so ein bisschen aus Katar aus dem letzten Dezember. Ja. Ist leicht irritierend, um es mal so zu sagen. Wird aber oder soll aber scheinbar jetzt als, ich sage mal Anführungsstrichen, die Norm werden. Meinst du, das ist ein Weg, den man gehen sollte? Oder sollte man, wenn man vermeiden möchte, dass man quasi Zeitspiel hat oder ähnliches, nicht einfach so ein, an den US-Sport eher angenähertes System von Unterbrechungen, also eine faktische Unterbrechung direkt halt einführen? Was meinst du, ist da irgendwie das der optimale Weg, oder meinst du, das ist gar nicht verkehrt, dass man das so macht, wie man es jetzt andenkt?
Ja, spannendes Thema. Die optimale Lösung kenne ich jetzt auch nicht. Ich finde es gut, dass man etwas unternimmt, denn ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, die Netto-Spielzeit war in der Premier League so um die 55 Minuten oder sowas um den Dreh. Das ist natürlich zu wenig, und ich erinnere mal nur an Arsenals Heimspiel gegen Newcastle. Da war der Ball gefühlt nur draußen und Newcastle hat nur auf Zeit gespielt und dadurch komplett den Rhythmus zerstört. Also für Freunde des gepflegten Fußballs ist es natürlich eine gute Nachricht, dass man da etwas machen will, bin ich auch dafür. Die Kritik jetzt von Varane beispielsweise, der sagte, dass man jetzt dadurch nochmal die Minutenanzahl der Spieler erhöht, verstehe ich nicht ganz, denn da sollte man lieber an anderen Punkten ansetzen, was die Pflichtspiele angeht. Ich finde, von mehr Netto-Spielzeit haben alle was. Was will man machen? Ist gewöhnungsbedürftig, da mit einer längeren Nachspielzeit umzugehen. Ich weiß es wirklich nicht, ob es mit einer Stoppuhr besser wäre. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man erst es über diesen Weg probieren möchte, weil es eben nicht so der ganz gravierende Einschnitt in die vorhandene Struktur ist. Und dass man jetzt erstmal schauen will, wie das jetzt mit der längeren Nachspielzeit funktioniert. Und ja, falls das nicht so gut wird, kann man ja immer noch überlegen, ob man das Spiel irgendwie anpasst. Ich fände es schade mit einer Stoppuhr, muss ich sagen. Das wäre für mich zu viel eingegriffen in den Sport, den wir kennen und lieben gelernt haben. Wenn man da jetzt ein bisschen mehr Nachspielzeit macht, da könnte ich, glaube ich, ein bisschen besser mitleben, wenn es auch recht transparent umgeht. Also nicht, dass es jetzt wie gewürfelt ist, aber dass es dann durchaus auch Sinn macht und man es nachvollziehen kann, warum.
Ja, Guardiola scheint ja kein großer Fan zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber gut, warten wir es ab. Zum Abschluss dein finaler Tipp. Wo landet Arsenal am Ende der Saison? Es ist eine sehr schwere Sache, aber ich finde, das muss am Ende einfach sein.
Ja, muss sein. Also, sagen wir es mal so, es spricht alles, jeder logische Grund spricht eigentlich für Manchester City. Und das ist keine Kritik an Arsenal. Ich glaube einfach, dass City in Sachen Infrastruktur, Ressourcen etc. einfach einen zu großen Vorsprung hat und dementsprechend alle Strukturen vom Platz bis auf neben dem Platz schon zu sehr weiterentwickelt sind, dass man jetzt gegen sie setzen kann. Genauso glaube ich, klar, der Kader hat ein bisschen nachgelassen, man könnte ein bisschen satt sein, aber Guardiola ist eigentlich der perfekte Trainer, um dieser Sache zu kontern. Aber Fußball ist nicht logisch, und ich habe ein gewisses Bauchgefühl, dass es für Arsenal dieses Jahr reichen könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, also das muss ich jetzt klarstellen, wie gesagt, Eigentlich spricht alles für City. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass City eine gewisse Trägheit mitbringt, dass sie vielleicht ein bisschen satter sind. Darüber hinaus, was City letzte Saison, was Verletzungspech angeht, die glücklichste Mannschaft der Liga, hatte die wenigsten Ausfälle, die wenigsten Ausfallminuten, die wenigsten Spielausfälle. Ich glaube, das könnte dieses Jahr oder kann dieses Jahr ein bisschen anders aussehen. Wir haben es schon bei De Bruyne gesehen, ist manchmal ein bisschen anfällig geworden. Ich kann mir einfach vorstellen, dass bei City ein bisschen was falsch läuft und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass bei Arsenal ein bisschen was noch besser läuft als im Vorjahr. Ich will mich nicht festlegen, aber ich mache erstmal aus dem Bauch heraus und sage, dass es bei Arsenal dieses Jahr landet.
Das wäre super. wenn das so wäre, würden wir uns alle sicherlich sehr freuen. Ja, perfekt. Ich danke dir herzlich
dafür. Was sagst du?
Achso, was soll ich? Jetzt komme ich hier drum herum.
Nichts.
Ich glaube, dass wir, also ich gebe dir recht, ja, City ist eine unfassbar starke Mannschaft, aber ich glaube, dass wir so viel dazugelernt haben, dass wir den Bock umstoßen können. Weil ich sehe einfach in der Struktur des Vereins, sei es neben dem Platz, auf dem Platz, in der Gesamtheit mit dem, was auch die Fanprojekte auf die Beine stellen, sehe ich einfach so eine unfassbar klare Ausrichtung Richtung Platz 1, dass ich glaube, dass das definitiv mehr als nur möglich ist. In der letzten Saison hätte ich vor der Saison gedacht, wenn wir Champions League kommen, unterschreibe ich sofort. Und dann hat man diesen Karren einfach irgendwie in Schwung gebracht und es lief. Und ich glaube, der einzige Grund, warum wir es halt nicht geschafft haben, meiner Meinung nach, war die Verletzung von Saliba im Gesamtkontext gesehen. Wenn man das dadurch, dass man jetzt diese unfassbaren Verstärkungen und Doppelbesetzungen geschaffen hat, mit ein bisschen Glück versehen, das, was du gerade sagtest, im Verhältnis zu City, einfach ein bisschen mehr Glück in Verletzungen, ein Thema, ein Ausfall von Jesus über 3 Monate, wobei Nketiah das mega gemacht hat, keine Frage, aber das sind alles so Bausteine gewesen. Wenn du da einfach ein bisschen mehr auf der Glücksseite bist, dann ist die Differenz von den 5 oder maximal 8, die du schon vorhin quasi vorgerechnet hast, dann ist die nicht da. Und dann, dann gehst du damit wahrscheinlich über die Ziellinie, ohne Frage. Deshalb glaube ich, dass wir den Bock definitiv umstoßen können. Ich sage aber auch, wenn es nicht so wäre und wir trotzdem wieder eine geile Saison spielen, wir uns wieder weiterentwickeln und auch in den Pokalwettbewerben vielleicht irgendwie ein Finale spielen können, dann wäre das für mich auch okay.
Absolut.
Wichtig für mich ist halt eben genau weiter diesen Evolutionsschritt zu sehen und diesen Schritt zu Nummer 5 hin, ja, wenn man jetzt auf 3 ist. Also das ist der Punkt und ich glaube, das wird entscheidend sein. Und wenn wir schaffen, die Liga zu gewinnen, ist der absolute Knaller. Absolut.
Ja.
Genau. Gut, bin ich nicht drum gekommen, haben wir das aber auch geklärt. Dann sage ich trotzdem nochmal danke dafür, dass du heute Abend eine Runde mit uns über die Saison gequatscht hast. Wenn ihr als unsere Hörer Chris auch entsprechend folgen wollt, könnt ihr das natürlich auf den bekannten Portalen tun, Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt. Und alles andere verlinken wir euch in unserem Beitrag zu diesem Podcast. Da könnt ihr dann direkt die entsprechenden Follows oder Webseiten, wie auch immer, besuchen und euch da schlau machen. Da findet ihr immer interessante Beiträge mit hochinformativen Recherchen. Also von daher schaut da mal vorbei. Und genau, wir werden uns sicherlich vielleicht im Laufe der Saison nochmal hören, wenn es zu gegebener Zeit passt. Und ansonsten bleiben wir immer gerne in Kontakt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend und auch allen unseren Zuhörern eine gute Restwoche und vor allem einen guten Saisonstart. Macht's gut, bis dann.
Ciao.